Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und an meiner Seite ist auch heute wieder Dennis Lewandowski. Hallo Dennis.
Hallo Kevin und hallo da draußen.
Und wir haben wieder eine besondere Ausgabe für euch. Sommerpause heißt spezielle Gäste und wir freuen uns heute über einen ganz besonderen Gast und zwar jemanden, der ja nicht auf den Mund gefallen ist und einiges zu sagen hat, auch zur Formel 1. Wir freuen uns auf den oder über den ehemaligen Teamchef des Haas F1 Team und heutigen Experten bei RTL, Günther Steiner. Hallo Günther.
Hallo an euch, an alle da draußen.
Geht's dir gut?
Mir geht's sehr gut, danke schön.
Sehr schön. Saison-Halbzeit in der Formel 1, Sommerpause. Der WM-Kampf, der hält alle aktuell so ein bisschen auf Trab. Ich sag das jetzt erstmal so, also du siehst es nicht, die Hörer sehen es nicht, aber ich habe so ein paar Gänsefüßchen gemacht. Ist es denn wirklich ein WM-Kampf, den wir 2024 haben, deiner Meinung nach?
Ja, ich meine, Anfang der Saison hat es nicht danach ausgesehen, muss man so sagen. Aber seit 5, 6 Rennen oder seit der Halbzeit, der ersten Halbzeit, seit einem Viertel des Jahres, hatten wir so viele verschiedene Sieger. Und jetzt ist wirklich McLaren bei den Herstellern ist nahe an Red Bull gekommen. Und Max hat sich Anfang der Saison ein bisschen Vorsprung verschafft für die Fahrer-WM. Aber für mich ist es ein richtiger WM-Kampf, richtig interessant.
Ist es ein WM-Kampf nur bei den Teams oder kann es auch ein WM-Kampf bei den Fahrern noch werden?
Ich glaube, es kann bei den Fahrern auch noch werden, wenn die McLaren-Fahrer oder McLaren als Team aufhört, kleine Fehler zu machen. Sie machen kleine Fehler, aber jeder Punkt ist wichtig im Moment, dass sie auch an der Fahrer-WM rankommen können. Aber es ist noch möglich. Wir haben ja erst Halbzeit.
Braucht es nur was bei McLaren oder bräuchte es auch noch was bei Red Bull, damit die quasi noch so ein bisschen in Straucheln kommen? Weil wenn man jetzt einfach nur die Punkte mal aufrechnet, könnte Verstappen ja relativ komfortabel bleiben und trotzdem Weltmeister werden am Ende. Bräuchte es bei Red Bull also noch ein bisschen Unruhe zusätzlich zu einer Stärkung bei McLaren, um die Fehler auszumerzen?
Unruhe oder wollen wir niemanden wünschen, aber ich glaube, da brauchen wir gar nicht, das braucht es gar nicht im Moment. Der Trend bei Red Bull geht nicht nach oben oder die letzten Rennen war es nicht nach oben. Max, logischerweise jede Möglichkeit, die er hat, nutzt er aus, um auch noch das eine oder andere Pünktchen zu bekommen. Aber ich glaube, es ist die anderen sind eben stärker geworden. Nur das größte Problem, glaube ich, für McLaren ist im Moment nicht nur, dass sie stark geworden sind, auch Mercedes hat Rennen gewonnen, Ferrari hat Rennen gewonnen. Sie sind die zweite Kraft, aber sie können das nicht immer umsetzen. Deswegen liegt es vielleicht mehr an McLaren, eben eine saubere zweite Saisonhälfte hinzubekommen. Oder sagen wir es mal so, für Lando Norris eine saubere zweite Saisonhälfte, den WM-Titel noch streitig machen zu können.
Genau, das wird mich nämlich zur nächsten Frage bringen. Lando Norris und Oscar Piastri. Wir haben jetzt in den vergangenen Rennen gesehen, dass beide in der Lage sind, richtig gut zu performen, dass beide auch in der Lage sind, zu gewinnen. Und wir haben aber auch gesehen, dass McLaren, und das ist ja ein Teil des Fehlers auch, noch nicht ganz in der Lage ist, das zu moderieren zwischen den beiden. Die erste Frage, die mich interessieren würde, ist, wen schätzt du eigentlich stärker ein, Norris oder Piastri?
Ich würde sagen, im Moment schätze ich Norris besser ein, einfach weil er mehr Erfahrung hat. Obwohl, da könntest du mir jetzt sagen, er hat mehr Fehler gemacht als Oscar. Das stimmt auch wieder. Aber vom natürlichen her sollte man sagen, Lando Norris sollte mit seiner Erfahrung einfach besser sein, die ganzen Punkte immer zu holen, was nicht immer passiert. Aber ich glaube halt, Siegen oder ich sage es mal anders, stetig Siegen muss man auch lernen. Und sie sind es nicht gewohnt. Ich glaube, sie erschrecken sich selbst, wie stark sie geworden sind. Und deswegen machen sie kleine Fehler, wo immer ein paar Punkte verloren gehen.
Wen schätzt du auf lange Sicht stärker ein? Piastri oder Norris? Weil bei Piastri hat man so das Gefühl, wenn der mal ins Rollen kommt und wenn der quasi diese Stabilität über ein ganzes Wochenende wirklich hinbekommt, dann merkt man auch bei Norris, dass da einer im Team ist, wo es nicht ganz so einfach ist, ihn zu schlagen, wie das noch eine Zeit lang auch bei Daniel Ricciardo wegen meiner war, ohne jetzt Ricciardo zu nahe treten zu wollen, aber der war natürlich auch in einer anderen Karrierestelle, als es jetzt Oscar Piastri ist. Glaubst du?
Langfristig ist Oscar Piastri sicher ein Champion, ein Gewinner. Man muss es auch so sehen, er hat auch um sich die Leute um sich mit Mark Webber als deinem Manager, bist du gut beraten.
Glaubst du, dass Webber als Manager die Fehler, die er früher gegen Sebastian Vettel gemacht hat, Piastri alle vorlegt und ihm schon mal jetzt zeigt, welche Fehler er später nicht machen sollte, wenn es darum geht, sich auch durchzusetzen?
Sicher macht Marc das. Marc konzentriert sich sehr, sehr darauf, aus Oscar einen Weltmeister zu machen oder einen Sieger zu machen. Man sieht es, ich kenne Marc eigentlich ziemlich gut. Man sieht es, wie viel er Energie reinsteckt in das Management vom Oscar. Und das hilft sicher, weil die ganzen kleinen Fehler, die Marc gemacht hat, wird er sicher dem Oscar weitergeben und sagen, mach das nicht, weil deswegen sage ich dir das. Und wenn man das selbst gemacht hat, ist es immer viel einfacher als nur von Theorie reden. Er kann ja von Praxis reden, Marc, weil er hat ja alles selber gemacht und hat selbst Rennen gewonnen, aber auch, wie du richtig gesagt hast, gegen Vettel auch manchmal Fehler gemacht und überreagiert.
So, McLaren und Red Bull, das sind die beiden, um die es wohl geht. Traust du es Mercedes und Ferrari noch irgendwie zu, in den verbleibenden Rennen da noch irgendwie ein Wörtchen mitzureden? Oder glaubst du, es wird sich wirklich auf McLaren gegen Red Bull konzentrieren?
Ich glaube, der Kampf um die WM wird mit den Zweiten gehen. Ich bin von beiden, von Ferrari und von Mercedes überrascht, hauptsächlich von Mercedes positiv überrascht, muss ich sagen. Die letzten Rennen, wie sie stärker geworden sind, kam überraschend für mich, hätte ich mir nicht so gedacht. Und bei Ferrari nach dem überlegenen Monte Carlo-Sieg, hätte man gedacht, dass es ein bisschen der Trend so weitergeht. Aber Entschuldigung, Ferrari hat ein bisschen am Boden verloren, weil ich würde sagen, Mercedes aufgeholt hat. Und was dieses Jahr schwierig ist, eine richtige Vorhersage zu machen, weil es sich so schnell immer wieder ändert, wie wir gesehen haben, die letzten sechs Rennen. So viele unerwartete Dinge und auch für Leute, ich kenne mich ja ein bisschen aus in der Formel 1, es ist sehr schwierig vorauszusagen, wer was wo macht und wie gut.
Das ist eigentlich eine perfekte Situation für jeden Formel-1-Beobachter und Fan, die wir jetzt zurzeit haben, mit Ausblick auch schon auf 2025, oder?
Absolut, ist eine perfekte Situation. Man schaut sich, man fängt ein Rennwochenende an zu schauen am Freitag und weiß eigentlich nicht, wohin die Reise geht. Wer wird dieses Wochenende stark sein und wer nicht? Und dann weiß man ja auch nicht, manchmal nicht nach dem Qualifying, wer ist dann wirklich stark im Rennen. Haben wir auch gesehen, dass manche im Qualifying nicht so stark sind, dann im Rennen auftrumpfen. Sehr interessant, aber sehr schwierig vorauszusagen. Und ich glaube, das liegt auch daran, weil jetzt diese Autos so, oder sagen wir mal, die ersten vier sind so nahe beieinander. Alles ist in 2/3 Zehntel und jede Kleinigkeit zählt. Und ein kleiner Fehler macht ja sehr schwierig vorauszusagen.
Dann können wir, wenn wir auf 2025 vorausblicken, auch die Silly Season jetzt schon mal so ein bisschen mit einbeziehen. Also 2025 wird das wohl noch nicht der Fall sein, aber vielleicht 2026, ja, Max Verstappen zu Mercedes. Glaubst du eigentlich, dass das wirklich ein Wechsel ist, der im Bereich des Möglichen ist?
Ich würde sagen, es ist möglich. In der Formel 1 ist viel, weil nicht alles möglich, muss man auch so mal sagen. Ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, dass 26 wirklich ein Wechsel stattfindet. Max, glaube ich, kann schon mitentscheiden, wo er fährt, 26. Ist nicht nur von Red Bull an abhängig, wo er fahren muss, sondern auch von Max, wo er fahren will. Und ich glaube, das Beste für Red Bull ist, dass sie ihm so viel Zuversicht geben und erklären, wieso sie glauben, 2026 mit dem neuen Reglement, auch mit dem neuen Motorenreglement, das beste Auto zu haben. Dann glaube ich, wird Max sicher bei Red Bull bleiben. Aber logischerweise, man weiß, Mercedes ist immer stark, wenn es in neue Reglements geht, wie wir gesehen haben, als es zu diesem Reglement kam, das Motorenreglement meine ich, mit dem Hybridmotor, dem ersten. Deswegen, aber ich glaube, Max könnte da schon hingehen, wenn er will.
Wenn man im Fahrerlager so ein bisschen rumhört, da gibt es ja schon viele Leute, die sagen, Mercedes wird auch 2026 den stärksten Motor haben im Feld. Deckt sich das mit dem, was du in Erfahrung gebracht hast?
Im Moment kann man nicht sagen, weil man einfach noch zu wenig weiß über neuen Motor. Aber man kann aus Erfahrungswerten sprechen und man muss nur zurückgehen, als dieser Hybridmotor der V6 das erste Mal eingesetzt wurde. war Mercedes wirklich sehr, sehr stark und allen anderen voraus. Und das haben sie, glaube ich, sicher nicht verlernt. Und setze ich eben auf Mercedes und Ferrari, die auch am meisten Erfahrung mit dem Hybridmotor haben.
Ja, lieber Günther, jetzt noch eine Frage meinerseits. Da passt auch das Thema Mercedes-Motor ganz gut zu. Du wirst dich sicher nicht mehr dran erinnern, aber du hast mir mal bei einem Formel-1.de-Stammtisch große Hoffnung gemacht, als du sagtest, Alpine wird sich retten. Und jetzt haben wir ja mit Oliver Oakes einen neuen Teamchef, vermutlich auch den Mercedes-Motor. Zumindest pfeifen das ja die Spatzen von den Dächern. Was ist deine Meinung? Glaubst du, das könnte Alpine noch retten? Oder denkst du, dass da vielleicht das ganze Team Alpine vielleicht auch trotzdem den Untergang geweiht ist und doch dann zum Verkauf steht?
Schwierig zu sagen, was wirklich der Plan dahinter ist. Wie du sagst, ich glaube, dass die Motoren wechseln, steht ziemlich fest, vielleicht schon für nächstes Jahr, habe ich gehört. Das wird schwierig werden, aber das müssen wir mal sehen, und was da passiert. Aber ist halt schwierig im Moment, es fehlen einfach die Leute da, sehe ich. Ich kenne auch David Sanchez, guter neuen technischen Direktor, war ja vorher bei Ferrari und unser Ansprechpartner, als ich noch bei Haas war, bei Ferrari, ist ein guter Mann, aber er braucht halt Zeit. Und das Ding ist, wie viel Zeit wird den Leuten gegeben? Ich meine, ich glaube nicht, dass sie jetzt für nächstes Jahr großartig in die Top 3 kommen werden, aber jetzt müssen sie sich halt konzentrieren auf 2026. Und sie probieren halt auch noch ein bisschen etwas draus zu machen aus dem Reglement, aus dem derzeitigen Reglement für dieses Jahr und nächstes Jahr. Aber groß nach vorne werden sie ja nicht mehr kommen, weil sie einfach zu weit hinten sind. Aber 2026, glaube ich, auch mit Flavio da, der schon drastische Maßnahmen setzt im Moment, kann es schon nach vorne gehen für da. Aber es ist viel Arbeit vor Alpine.
Ich drücke noch ein bisschen das Messer in Dennis' Fanherz rein jetzt, Günther. Oliver Oakes ist ja mit Hightech in der Formel 2 unterwegs gewesen. Da war einer Investor, den kennst du auch noch ganz gut. Name ist Mazepin. Da gibt es ja jetzt auch so ein paar Leute, die sagen, okay, Priatore ist jetzt gerade eigentlich nur dafür da, die Braut hübsch zu machen und dann irgendwie das Ganze abzuwickeln. Wer weiß, vielleicht steigt ja auch Hightech dann irgendwie ein und so auch Dimitri Mazepin. Und vielleicht gibt es auch so das Comeback von Nikita Mazepin. Also das ist jetzt sehr ketzerisch gesagt, aber glaubst du, dass die Marke Renault, also oder mit der Marke Alpine, auf lange Sicht aus der Formel 1 verschwindet? Oder glaubst du, das ist zumindest noch zu retten?
Ich glaube, Alpine bleibt. Ich habe mit Luca De Meo, dem CEO von Renault und Alpine, gesprochen, und er will einfach die Formel 1 als Instrument nutzen, um den Alpine, den Namen Alpine wieder dahin zu bringen, wo er mal war. Und das ist sein Ziel. Deswegen logischerweise, was du da sagst mit Oliver und Mazepin, er hat ja lang für ihn gearbeitet. Aber ich glaube, Renault, Alpine braucht das im Moment nicht. Die wollen wirklich selbst wieder dahin kommen, wo sie sein möchten.
So hinkommen, wo er sein möchte. Das ist eigentlich Carlos Sainz' Motto, wenn es um Top-Team geht. Jetzt wechselt er zu Williams 2025. Erste Frage, weißt du irgendwie mehr bezüglich einer Sonderklausel, dass er da noch raus kann, wenn jetzt doch Mercedes und Red Bull nochmal anklopfen sollten? Und hältst du es für einen Fehler, dass er zu Williams geht?
Wissen tue ich es nicht, was in seinem Vertrag steht, das werden nur sehr wenig Leute, aber ich könnte mir vorstellen, dass er sich da sicher etwas reinmachen hat lassen in den Vertrag, dass er rauskommt, sollte sich etwas ergeben mit einem der Top, sagen wir mal, drei Teams. Aber wiederum, ich muss auch dazu sagen, ich habe keine Einsicht in seine Verträge. Ich denke mir das nur aus Erfahrungswerten, und ich kenne seinen Vater sehr gut. Der ist sehr intelligent, sehr schlau, hat selbst viele Vertragsverhandlungen gemacht über Jahrzehnte für sich selbst und für den Sohn, und die wissen genau, was sie tun. Deswegen, ich glaube, ob es ein Fehler ist, glaube ich, hast du gefragt, dass er da hingeht. Die haben sich sicher alles angeschaut, und man muss es so sehen, haben entschlossen, dass das für sie die beste Option war, wie die anderen Teams halt dastehen, die in Konkurrenz standen oder die ihn auch wollten. Audi und Alpine, die wollten ihn sicher auch haben, Carlos, aber er hat zu Williams gegangen, und wieso, werden wir vielleicht nie genau wissen, aber ich glaube, für ihn war es einfach die beste Entscheidung, mit der Klausel, die du kurz angesprochen hast.
Ist es auch die beste Entscheidung von Red Bull gewesen, Sergio Perez jetzt zu bestätigen bis Saisonende?
Das ist eine Entscheidung, die viele Leute, mich inklusive, nicht ganz verstanden haben, aber sie werden ihre gute Gründe haben und sie können entscheiden und deswegen haben sie es gemacht, weil vor Spa hätte ich geglaubt, dass er nach der Sommerpause nicht bestätigt wird und dann wurde er doch bestätigt. Aber wiederum, die haben sich zusammengesetzt, wie ja öffentlich gesagt wurde, die Führungsetage von Red Bull und hat entschlossen, ihm noch die zweite Saisonhälfte zu geben. Ob richtig oder falsch, werden wir sehen am Ende des Jahres. Wenn sie beide Weltmeisterschaften gewinnen, war es sicher die richtige Entscheidung. Sollten sie eine oder vielleicht alle beide verlieren, glaube ich, können wir auch sagen, dass es die falsche war. Aber wissen tun wir es nicht. Ich meine, ich hätte nicht daran geglaubt vor Spa, dass er nach der Sommerpause noch dabei ist bei Red Bull.
So, dann ist mir etwas aufgefallen. Kevin Magnussen, der hat sich ja vom Haas-Team quasi schon verabschiedet. Also sein Vertrag wird nicht verlängert. Er sucht natürlich noch ein Cockpit in der Formel 1 oder vielleicht auch nicht, das weiß man nicht. In seinem Abschiedsposting hat er zwar Gene Haas gedankt, dass er ihn in die Formel 1 zurückgeholt hat, aber nicht dir, Günther. Ist bei euch alles okay?
ich muss dazu sagen, es ist okay, weil er textet mir gewöhnlich, wenn er was braucht. und ich habe das letzte Mal zurückgeschrieben, genau sowas auf diese Art und Weise. Ich meine, ich helfe dir gerne, aber wiederum, du musst auch respektieren, was ich für dich getan habe, mit deinem Smiley logischerweise, weil ich will ja, ich brauche das nicht für mein Ego, aber ich glaube, wir sind okay. Er kam da zurück mit einer sehr philosophischen Antwort, auf die ich dann gar nicht mehr geantwortet habe, weil das... Ich meine, ich verstehe ihn auch. Er muss halt jetzt seine Karten beim Team ausspielen, um zu sehen, dass er da am besten wegkommt.
Aber es ist dir trotzdem aufgefallen, dass kein Wort in deine Richtung kam, ja? Also ist nicht nur mir aufgefallen.
Ich habe das gar nicht gelesen, muss ich auch sagen. Ah,
okay.
Ist mir nur aufgefallen, bei seinen ganzen Kommentaren, wie immer sagt, wie alles herrlich ist im Moment.
Cary Grant spielte einen Juwelendieb in Über den Dächern von Nizza. David Niven hatte immer einen Anzug an, die hübschesten Mädchen. Sie machten coole Dinge und niemand wurde verletzt.
Und genau so wollte Surfer Jack Murphy auch sein, ein Gentleman-Dieb wie seine cineastischen Vorbilder. Doch er hatte auch eine düstere, eine brutale Seite und die machte ihn zum Doppelmörder und brachte ihm zweimal lebenslänglich ein. Aber warum musste er trotzdem nur 17 Jahre in Haft bleiben? Die ganze unglaubliche Geschichte von Murph the Surf hört ihr bei
Tatort Sport.
So, Günther, jetzt kommen die harten Fragen. Ja, jetzt kommen nämlich gleich Fragen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, aber vorher habe ich noch eine. Und die paart sich mit einer, die natürlich immer wieder kam. Es geht um Mick Schumacher. Ja, wir können kein Interview mit dir machen, ohne kurz über Mick Schumacher zu sprechen. Es tut mir sehr leid. Aber Baku 2022, also ist nach wie vor für mich etwas, was mir in Erinnerung geblieben ist, dieses Interview, was du mit Peter Hardenacke geführt hast. Du hast dann ein Jahr lang nicht mit Sky gesprochen. Ihr habt das Kriegsbeil ist natürlich begraben, keine Frage. Du bist ja jetzt selber TV-Experte bei RTL. Das finde ich ja ganz schön, dass du jetzt quasi dann auch diese Seite kennenlernst. Und ich finde, das machst du auch sehr gut. War das für dich mit das schlimmste Interview, was du in deiner Formel-1-Laufbahn geführt hast damals?
Erstens mal Dankeschön für die Komplimente. Und das Schwierigste vielleicht nicht, ich glaube, es war das, es war nicht fair. Die Antworten waren schon festgelegt und deswegen habe ich auch so reagiert. Ich bin jederzeit offen, alles zu besprechen, immer eine Antwort zu geben, aber irgendwann, wenn du eine Antwort forcierst, das habe ich nicht als fair befunden und deswegen meine Reaktion. Ich bin auch... Ich bin damals, war ich nicht happy darüber, hat man auch gesehen, glaube ich. Aber am Ende, ich sage, ich muss das nicht mehr machen. Ich habe gesagt, jetzt mache ich es nicht mehr. Weil ich glaube, ich habe das als unfair befunden, einem Menschen gegenüber.
Also da kann ich dir auch als Zuschauer sagen, ich bin großer Befürworter von Peter Hardenacke, der, finde ich, das wirklich gut macht. Aber als Fan, der es auch jetzt nicht besonders groß mit Mick hält, würde ich es genauso sehen wie du. Ich fand es auch unfair, weil ich einfach finde, du wurdest da eigentlich in eine Richtung getrieben, aus der du gar nicht raus konntest. Und da würde ich dir auch als außenstehender Fan mal das Feedback geben. Das sehe ich echt genau wie du in dem Fall.
Nein, danke schön. Ich meine, das hat mir noch niemand so, so klar gesagt. Ich habe das nur gesehen. Ich bin eigentlich eine Person, die mit jedem reden kann und mit jedem diskutieren und mit und ich erlaube jedem seine Meinung zu haben. Aber mir fällt das deutsche Wort nicht ein. Setting up finde ich nicht gut im Live-Fernsehen. Wenn du sowas machen willst, mach es nicht live. Aber das war ziemlich unfair. Mir haben es ein paar Journalisten gesagt. Sagt Günther, sowas würden wir nicht machen. Weißt du, und ich meine, ich bin ja bekannt als Person, man kann mit mir offen reden, ich habe eine Meinung dazu. Man muss nicht immer meiner Meinung sein, da bin ich absolut okay damit. Das verlange ich auch nicht, wie niemand von mir verlangen kann, ich muss deren Meinung sein. Ich bin einer, der sagt, Meinungsfreiheit soll es immer geben, in jeder Hinsicht, in allen Sachen. Aber eben jemand so reinzudrücken, glaube ich, habe ich eben als unfair gefunden und habe darauf reagiert.
Ja, ich kann dir sagen, auch ich habe darauf reagiert, damals in meinem Podcast hier und dafür auch sehr interessantes Feedback bekommen und ich bin da auch ganz auf deiner Seite. Ich fand das auch nach wie vor bis heute, fand ich das sehr, sehr unfair und das muss nicht sein.
Genau, braucht niemand, glaube ich, im Leben sowas.
Trotzdem.
Und ich hoffe, ich mache das nie, wenn ich der TV-Experte bin. Ansonsten, wenn jemand sagt, das habe ich falsch gemacht, habe ich auch nie Angst, mich zu entschuldigen.
Das kannst du jetzt bei RTL dann unter Beweis stellen, dieses Jahr, ob du das nicht machst. Ja, wir haben viele Fragen bekommen, natürlich zu Mick Schumacher. Ich denke, das ist klar, das ist eines der Themen in Deutschland, was die Fans interessiert. Steven möchte wissen, warum Mick von Anfang an in ein schlechtes Licht gerückt wurde. Hatte er nie eine richtige Chance? Genau dieselbe Frage eigentlich von Cornet Beth hier bei Instagram. Sehr viele Fragen, ob Mick Schumacher irgendwie bei dir in einem schlechten Licht stand, ob du ihm bewusst irgendwie keine richtige Chance gegeben hast. Was kannst du mit ein bisschen Abstand jetzt nach der Zeit dazu sagen?
Erstens bewusst habe ich nie, ich mache immer alles fürs Team. Da wurde nicht bewusst gegen einen Fahrer oder gegen eine Person etwas in Szene gesetzt. Wiederum, das macht man nicht, das mache ich nicht, das will man nicht als Team machen. Ich glaube, er hatte eine gute Chance bei Haas. Leider hatten wir damals, wir haben ihm Erfahrung gebraucht, wir hatten so viel aufzuholen und die Entscheidung getroffen, einen erfahrenen Fahrer zu holen, ihn zu ersetzen. Und logischerweise happy darüber war er nicht, was ich auch verstehen kann, muss ich sagen. Aber wir haben wirklich gemacht, was wir gesagt haben. Wir haben Nico Hülkenberg zurückgebracht mit seiner Erfahrung und er hat damals das Team, würde ich sagen, weitergebracht. Logischerweise werden wir nie wissen, ob Mick nicht genau dasselbe fähig gewesen wäre zu machen. Das kann ich nicht beantworten, weil es ja nicht passiert ist. Aber es war bestimmt nicht, dass ich ihn persönlich nicht gemocht habe oder irgendwas. Das stimmt alles nicht.
Ich hätte da auch mal eine Anschlussfrage, Günther, und zwar, weil ich eben jemand bin, der Neutralität gerne dann auch hört und auch wirklich mal hört von demjenigen, der das auch erlebt hat. Ich würde einfach mal gerne wissen, ganz sachlich, ganz neutral, was sind deiner Meinung nach die Gründe, warum Mick Schumacher erstens bei euch nicht weiterfahren konnte, warum er vielleicht auch bis heute noch kein bestätigtes Cockpit hat? Ich würde aber auch gerne wissen, was sind deiner Meinung nach auch die Sachen, die Mick Schumacher in ein Team bringen kann? Also was sind auch die positiven Aspekte an der Verpflichtung eines Mick Schumachers?
Ich würde sagen, ich habe vorher gesagt, dass eben bei Haas brauchte man jemanden, oder habe ich damals geglaubt, brauchen wir Erfahrung, um das Team weiterzubringen. Wieso er im Moment keinen Sitz findet, weiß ich nicht. Es gibt 20 Sitze in der Formel 1 und ich glaube, im Moment gibt es sehr viele Fahrer, die einen Sitz da wollen. Und deswegen ist er einfach, im Moment scheint nichts frei werden zu für ihn. Was war die dritte Frage,
Dennis? Was sind denn die Punkte, wo du sagst, die aber auch Mick Schumacher positiv in ein Team bringen kann, wenn man ihn dann
positiv
verpflichtet?
Positiv kann er, was er gebracht hat, wie er die Arbeit angeht, wie er sich dem Team gegenüber verhält. Da kann ihm niemand sagen, dass er da nicht eine gute Arbeit macht, der Mann. Da muss man sagen, er arbeitet hart für alles, was er macht in der Formel 1. Ich glaube, das macht er auch jetzt noch. Ich weiß es nicht genau, wie viel er Simulator fährt, aber er macht da noch sehr viel Arbeit, glaube ich, für Mercedes. Aber man könnte sich nichts Besseres wünschen.
Dann haben wir eine Frage reinbekommen von Johannes Dominik Weber bei Facebook. Wenn du dich selbst reflektieren würdest, würdest du dann zu dem Schluss kommen, dass der Personenkult, der um deine Person durch Netflix entstanden ist, den Fokus des Teamchefs bei Haas gegebenenfalls ein bisschen negativ beeinflusst hat?
Ich verstehe die Frage nicht ganz.
Also, um es jetzt ganz platt zu bewerten, hast du vielleicht deinen eigenen Hype ein bisschen zu weit geglaubt?
Zu viel dran geglaubt.
Genau, nein. Und hat das irgendwie deine Arbeit beeinflusst?
Nein, ich glaube das nicht. Das wird ja sehr viel gefragt, da habe ich auch kein Problem mit der Frage. Ich habe nur die Frage nicht ganz verstanden, ob es wie genau war, und ich will immer Klarheit haben, bevor ich etwas Falsches sage. Ja. Ich glaube nicht. Ich glaube, teilweise hat es sogar positiv beeinflusst, zum Beispiel Sponsoren zu finden, weil wir hatten ja nie die finanziellen Mittel wie die anderen Teams. Das hat es geholfen, das ein bisschen zu überbrücken, dieses Manko an Geld. Sonst meine Arbeitsweise hat es eigentlich, meine persönliche, nicht geändert. Ich meine, man kann auch Leute fragen, die mich seit 30, vielleicht sogar 40 Jahren kennen, ob ich mich geändert habe wegen dem. Eigentlich nicht. Habe ich mehr Arbeit damit bekommen? Ja, aber war es auch positive Sachen dabei, die dafür gekommen sind fürs Team? Auch am Ende steht eine Null da. Ich habe mehr machen müssen für gewisse Sachen, aber es ist auch mehr reingekommen für andere Sachen. Deswegen glaube ich, ist es eine Nullnummer, aber geändert an meiner Angehensweise oder an mir selbst hat sich nichts.
Da würde ich mit einer ähnlichen Frage anschließen, beziehungsweise die in das gleiche Muster passt. Und zwar Peter Siechen fragt in unserem Discord, bei Haas hattest du ja einen sehr erfolgreichen Start, dann mal einen Ausreißer nach unten und jetzt geht es ja wieder so ein bisschen in die richtige Richtung. Und die Frage wäre, mit deinem heutigen Wissensstand, würdest du etwas anders machen, um diese Negativentwicklung, die zwischendurch drin war, dir entgegenzuwirken?
Ja, ich würde mich probieren, wenn ich zurück könnte, mehr für die Zukunft etwas aufzubauen. Ich war immer damit beschäftigt, das Tagesgeschäft zu machen. Musste ich, weil wir ja immer nur von, ich sage jetzt Tag zu Tag gelegt haben, das ist auch übertrieben, aber Monat zu Monat oder Jahr zu Jahr, wir hatten nie einen 3- oder 5-Jahresplan. Es ging immer nur, wie geht es das nächste Jahr weiter, immer nur ein Jahr. Und da würde ich sagen, wenn ich zurück könnte, würde ich mal irgendwie sagen, wir müssen jetzt mal einen ordentlichen 5-Jahresplan machen und den auch durchziehen. Nicht nur machen, mal gemacht habe ich die Pläne ja, aber nie richtig durchziehen können. Und da würde ich viel mehr Fokus auf das legen.
Da hätte ich ein Team für dich, Günther, die können 5-Jahrespläne. Ich sag, da gäbe es ein Team in der Formel 1, das könnte 5-Jahrespläne. Vielleicht kannst du ja nochmal mit Luca De Meo sprechen.
Das war eine gute Antwort.
Stefan möchte wissen, wie sehr hat sich Gene Haas ins operative Tagesgeschäft eingemischt? Oder war er nur der, und das ist jetzt, was Stefan sagt, in Anführungsstrichen geizige Geldgeber?
Ja, wenn wir das so dem Stefan in den Mund legen, würde ich eher zu dem stehen, als dass ich das sage. Er hat sich ins Tagesgeschäft am Anfang überhaupt nicht eingemischt und irgendwie das Tagesgeschäft war immer nur... wie können wir Geld sparen? Das war eigentlich der Input, der kam, was ja auch nicht schlecht ist. Da will ich jetzt nicht nur schlecht reden. Man muss ja immer sehen, wie man am besten, wie man am effizientesten arbeitet. Aber sonst Tagesgeschäft eigentlich sehr wenig. Und bei den Fahrern hat er auch mitentschieden. Das muss man auch so sagen.
Da hat er mitentschieden?
Ja, da hat er mitentschieden, ja.
Ah, perfekt. Dann ist nämlich die nächste Frage passend dazu. 2016 habt ihr das Fahrerduo Romain Grosjean und Esteban Gutierrez in die Formel 1 gebracht. Nico möchte wissen, gab es andere Optionen als die? Warum hat man sich für die beiden entschieden? Und Zocki geht noch einen Schritt weiter und fragt, gab es finanzielle Vorteile durch Sponsoren oder war man doch so von der Leistungsfähigkeit der beiden überzeugt?
Das war nicht Nico Hülkenberg, oder der fragt.
Nein, das war Nico Nitro. Habt ihr auch 2016 mit Nico Hülkenberg gesprochen? Hatte
genau,
er keine Sponsoren?
Ja, deswegen frage ich ihn. Wir müssen immer aufpassen. Die Details, der Teufel liegt im Detail.
Ah, interessant.
Genau. 2016, die Entscheidung, ich habe damals mit Nico Hülkenberg, wie er richtig sagt, gesprochen. Der hat dann am Ende entschlossen, nicht zu kommen. Haben wir uns für Romain entschieden, was auch eine gute Entscheidung war. Wir hatten auch damals schon mit Kevin gesprochen. Aber durch unsere Zusammenarbeit mit Ferrari, Esteban war ein Ferrari-Fahrer, hat uns logischerweise auch geholfen in der Beziehung zu Ferrari, deren Juniorfahrer zu nehmen. Und er hat auch Sponsoren gebracht aus Mexiko, hat alles geholfen zu der Zeit. Und das war die Entscheidung so. Und deswegen eben das zweite Jahr dann als Esteban, ich glaube, da war er nicht mehr Ferrari-Fahrer, haben uns dann entschlossen, eben mit Kevin Magnussen anzuheuern.
Hast du noch Zeit für zwei, drei Fragen?
Zwei machen wir noch.
Perfekt.
Machen wir zwei, nicht drei, gerne.
Gut, dann machen wir das so. Lukas möchte wissen, da geht es jetzt so ein bisschen um die aktuelle Entwicklung bei Haas und da würde mich auch wissen, würde mich auch interessieren, ob das so ein bisschen was damit zu tun hat, ob man dich vielleicht so ein bisschen in ein schlechtes Licht rücken möchte. Er wüsste gern, warum die Fahrzeugupdates unter dir so überschaubar waren, während Komatsu offenbar eine andere Philosophie etabliert hat. Man sieht jetzt permanent neue Teile am Auto, die zudem wesentlich besser funktionieren als beispielsweise euer großes Mexiko-Update 2023.
Ah, ich glaube, die haben auch gelernt und die wollen halt auch sagen, wie es vorher gemacht wurde, war falsch. Ich war immer der Meinung, wir hatten auch geplant, Upgrades zu machen, aber keine Leistung wurde gefunden im Windkanal. Speziell letztes Jahr, muss ich sagen. 2022 hatten wir einfach keine finanziellen Mittel, Upgrades zu bringen. Da war kein Geld da, dann kann es nichts machen. Ich glaube, jetzt eben wird ein bisschen mehr Geld ausgegeben, um auch zu zeigen, dass es anders auch geht und dass jetzt alles eine Neuerfindung ist, das ist es nicht. Und letztes Jahr war einfach schwierig, Leistung zu finden im Auto, bis wir nicht komplett umgestellt haben, das Konzept des Autos, wie es dann gebaut wurde für dieses Jahr.
Okay, Günther, dann würde ich dir jetzt die Abschlussfrage stellen, eine sehr philosophische, wie ich finde. Hätte Günther Steiner die Macht, eine einzige Regel in der Formel 1 zu ändern oder abzuschaffen, welche wäre es und weshalb, fragt Ill in unserem Discord.
Ich glaube, die Formel 1 im Moment ist eigentlich ziemlich gut. Es gibt nichts, es gibt zwei Dinge, die ich vielleicht ein bisschen ändern würde. Ich würde probieren, eine Lösung für Monte Carlo finden fürs Rennen, dass man nicht ein Rennen hat wie dieses Jahr, wo sich, glaube ich, alle beschwert haben, alle Zuschauer, das Rennen, nicht das Qualifying, das Rennen, sage ich. Ich glaube, Monte Carlo ist cool, man müsste nur eine Lösung finden, wie man es besser macht. Frag mich nicht, was die Lösung wäre, als letzte und letzte Frage, weil ich die nicht habe. Aber ich würde sagen, man sollte schauen, wie man die Rennstrecke ein bisschen umbauen könnte, verlängern könnte oder sowas. Das wäre mal mein Vorschlag, da mal richtig reinzuschauen. Das Zweite wäre auch, obwohl man in letzter Zeit sehr wenig Probleme hatte mit dem mit den Stewards und einfach permanente Leute einzusetzen, dass da eine Konstanz da ist mit den Entscheidungen.
Starting Grid heute auf den Punkt gebracht mit Günther Steiner. Er ist auch Buchautor, wenn ihr es noch nicht wisst. Ja, sein erstes Buch könnt ihr ja schon kaufen, Surviving to Drive. Und am 10. Oktober 2024 erscheint sein zweites Buch, Unfiltered, My Incredible Decade in Formula One. Günther, ich glaube, wenn das Buch draußen ist und ich es gelesen habe, müssen wir uns nochmal hier treffen und dann reden wir darüber, oder?
Gerne. Können wir machen. Im Moment, ich habe es euch vielleicht gesagt, mache ich gerade oder nehme ich gerade das Hörbuch auf, was ziemlich harte Arbeit ist.
Da hast du Christian Nimmervoll schon was voraus. Der möchte nämlich gar kein Hörbuch aufnehmen, aber sag ihm das besser nicht, dass das harte Arbeit ist. Dann macht er das wahrscheinlich gar nicht mehr.
Okay.
Günther, vielen Dank, alles Gute. Wir sehen dich bei RTL dann in den Sommermonaten hier. Freuen wir uns drauf und danke für deinen Besuch heute bei uns im Podcast.
Danke euch, danke.
Und
tschüss. Tschüss an alle.
Danke, Günther, viel Spaß noch. Ciao.
Ciao, gerne. Ciao.
Und wir hören uns nächste Woche Montag hier wieder. Dann machen wir das RTL-Trio komplett. Dann freuen wir uns nämlich auf die Moderatorin Laura Papendick. Ja, Dennis, das war eine kurze, knackige Ausgabe. Aber wie ich finde, das Schöne bei Günther Steiner ist, der ist nicht nur um seine Meinung verlegen, sondern der sagt sie, bringt sie auf den Punkt. Und so können wir auch mal in einer halben Stunde sehr, sehr viele Fragen unterbringen.
Absolut. Bockehrlicher Typ, was ich wirklich cool finde, kein, wie Christian immer voll immer sagen würde, kein gewaschenes Mediengerede, straight durch und durch und er hat sich auch wirklich in den letzten Jahren in mein Herz gesprochen mit kantigen Ansagen und ich finde ihn cool und ich fand es mega, ihn hier zu Gast zu haben auf jeden Fall.
Dann hoffen wir, dass euch diese kleine, knackige Ausgabe gefallen hat. Wenn ja, dann lasst uns gerne eine Rezension bei Apple Podcasts, Spotify und wo auch immer ihr das machen könnt. Da schickt uns gerne euer Feedback über unsere Social-Media-Kanäle. Wir haben jetzt versucht, in der kurzen Zeit so viele Fragen wie möglich von euch auch unterzubekommen. Ich hoffe, das ist uns gelungen, da auch ein breites Spektrum abzudecken. Und wie gesagt, wir werden ihn dann nochmal hier zu uns in den Podcast holen, wenn sein Buch dann fertig ist und er dann hoffentlich ein bisschen mehr Zeit hat, auch noch ein paar weitere Fragen zu beantworten. Da werden wir auf jeden Fall dranbleiben. Einstweilen, wie gesagt, nächste Woche gibt es die neue Ausgabe, dann die Vorschau auf den Großen Preis der Niederlande in Zandvoort mit Laura Papendick von RTL. Dennis, vielen Dank für die Teilnahme am heutigen Podcast.
Kevin, es war mir ein Fest und ich danke dir und wünsche dir und allen Hörerinnen und Hörern eine zauberhafte Woche.
Ja, alles erdenklich Gute und bis nächste Woche. Bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.